Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey Sam, ich war letztens einkaufen und wie jedes Jahr musste ich eine Weile suchen, bis ich in einem Geschäft fündig geworden bin. Ich war auf der Suche nach Safran. Nicht ganz billig, das gelbe Gewürz, aber jedes Jahr Anfang Dezember oder Ende November, da muss ich es haben. Denn bald ist wieder Lucia und zu Lucia muss es natürlich auch Lussekatte geben, dieses leckere Hefe-Safran-Gebäck. Backen können sie ja, die Schweden. Oder vielleicht auch grundsätzlich die Skandinavier. Ich glaube, das kann man gerne auch weiten auf die Skandinavier an sich. Wenn es nicht gar so ungesund wäre, ich glaube, ich könnte mich in Schweden eigentlich nur mit Gebäck über Wasser halten. Und dazu wird es dann auch übrigens auch bald mal eine Bonusfolge geben. Also nicht darüber, wie ich mich mit Gebäck über Wasser halten kann, sondern über Lucia, über Lussekatta, über anderes leckeres vorweihnachtliches Gebäck. Also die Backkultur, die ist sehr ausgeprägt. Aber wie sieht es darüber hinaus mit der Essenskultur aus? Gibt es überhaupt sowas wie eine skandinavische kulinarische Kultur? Was ist so das Typische? Was ist vielleicht auch besonders empfehlenswert? Und übers Essen in Skandinavien, da will ich heute sprechen mit einer sehr, sehr lieben und guten Bloggerkollegin, mit Michaela Fuchs. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Michaela. Hey!
Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
Ja, und damit begrüße ich dich zu dieser Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo. Michaela, du hast einen Blog, machthava.de. Als was würdest du diesen Blog denn beschreiben? Ist es eher ein Foodblog, ein Reiseblog, ein Finnlandblog? Wie kategorisierst du ihn?
Ja, also generell, wenn ich über meinen Blog rede, schreibe ich eigentlich meistens ja Food-Reiseblog. Also gestartet bin ich jetzt tatsächlich mal als ganz ambitioniert als finnischen Food- und Design-Blog. Das habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil das einfach zu viel Arbeit war, auch noch Designartikel reinzunehmen, und dann wurde es irgendwann eher so eine Rezeptsammlung und dann kamen auch noch Reiseartikel dazu. Also letztendlich ist es vielleicht so ein bisschen so mein nordisches Leben, würde ich mal sagen, jetzt. Ja, mit Reisen, mit Rezepten, aber auch so mit so Lifestyle-Sachen wie lebe ich jetzt die skandinavische Lebensweise zum Beispiel auch zu Hause aus, oder es gibt auch Artikel auf meinem Blog über mein quasi Landleben in Lappland, in meinem roten Häuschen oben im Norden. Also es ist so ein bisschen so ein Mix aus allem bisschen und sehr viel von meinem skandinavischen Leben. So würde ich es mal grob beschreiben.
Wir wollen heute auch gar nicht über deinen Blog sprechen, aber der Blog ist, glaube ich, wichtig, weil er Grundlage ist oder Ausgangspunkt vielleicht auch für das, worüber wir heute sprechen wollen. Denn du hast ein Buch geschrieben, eine kulinarische Reise durch Skandinavien. Ich habe hier dieses Buch vor mir liegen, ein norwegischer Fjord lacht mich da schon an. Ein sehr, sehr schönes Cover auf jeden Fall, unten dann ein Holzbrett mit Kartoffeln, mit Lachs, mit Gurken, mit all dem, was so typisch ist ja auch für Skandinavien. Ja, wer dir folgt auf deinem Blog, der weiß, du bist passionierte Köchin, passionierte Bäckerin. Und ja, jetzt hast du ganz viel Erfahrung gesammelt und das ist nun alles in dieses Buch hineingeflossen. Wir werden uns gleich auch auf diese Reise durch Skandinavien, diese kulinarische Reise durch Skandinavien ein bisschen begeben. Zuvor aber duftet es bei dir jetzt schon in der ganzen Wohnung nach Kardamom, nach Zimt, vielleicht auch nach Safran. Also backst du viel in der vorweihnachtlichen Zeit?
Ich back tatsächlich viel, aber gar nicht so sehr für mich, sondern oft für andere. Irgendwie, was weiß ich, für die Senioren-WG meiner Mutter. Dann werden da Plätzchentüten gemacht und ja, oder fürs Büro. Und dann letztendlich, oft ist es tatsächlich so, dass ich dann an Weihnachten irgendwie nur noch ein paar so Hapsen übrig habe und dann werde ich noch mal tätig. Ja, ich habe tatsächlich schon angefangen.
Ja, dein Buch nimmt einen mit auf eine kulinarische Reise durch Skandinavien, so heißt es auf dem Titel. Und du schreibst auch im Vorwort, das ist ja durchaus ein schwieriger Begriff, Skandinavien. Der ist auch gar nicht so klar oder eindeutig definiert und geklärt. Was ist für dich Skandinavien oder auf welche Länder oder auf welche Regionen hast du dich am Schluss dann so geeinigt und warum?
Also für mich ist Skandinavien, wenn ich Skandinavien sage, eigentlich sind das eher so die nordischen Länder. Also ganz klassisch eben Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Island, Färöer. Genau, das würde ich eigentlich alles unter Skandinavien packen. Aber ich habe mich dann letztendlich für eine Mischung entschieden aus, also sagen wir mal, die skandinavische Halbinsel, das ist ja eigentlich nur Skandinavien, wenn man Wikipedia glaubt oder so. Und darunter fallen ja jetzt nicht so viele. Das wären ja dann nur Norwegen, Schweden und ein Teil von Finnland. Aber geschichtlich gehören die ja letztendlich zusammen. Also gerade so Dänemark, Norwegen, Schweden. Eigentlich gehört auch Island natürlich dazu, weil lange dänisch. Die Finnen wurden lange von den Schweden, war ja unter schwedischer Herrschaft. Also ich habe mich so ein bisschen entschieden, da so einen Mix aus Geschichte und Geografie zu machen. Und dann sind es letztendlich Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland geworden. Island habe ich rausgelassen, weil ich mich einfach da nicht so gut auskenne, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich Island eigentlich schon auch gerne mit dazu genommen.
Also, dass ich mir da, hast du gerade gesagt, mit der dänischen, norwegischen, schwedischen, finnischen Küche, da hatte ich umgeschaut, was da so typisch ist. Wie würdest du das einschätzen? Gibt es, also ich fände es ganz spannend, weil im Inhaltsverzeichnis hast du ja nicht irgendwie nach den Ländern untergliedert, fand ich irgendwie auch gut und sinnvoll, sondern du hast es nach anderen Kategorien, kommen wir gleich noch dazu, gegliedert. Gibt es dann eher eigentlich so nationale Küchen oder sagst du, nee, es gibt doch eine skandinavische Küche, also es gibt doch was Übergreifendes, was auch all diese vier Länder verbindet. Wie schätzt du das ein?
Also ich glaube, es gibt schon was, was alle verbindet. Das ist, glaube ich, letztendlich diese Nähe zur Natur und sich wirklich aus der Natur noch zu bedienen, sei es Beeren, sei es Fische, die sind dann noch näher dran als jetzt, würde ich sagen, in Deutschland. In Deutschland wurde ja dann doch relativ bald irgendwie im Supermarkt gekauft. Aber das war einfach auch im Norden jetzt gar nicht immer so möglich, lange Zeit. Und dadurch haben die sich, glaube ich, das doch noch länger bewahrt und schätzen ihre Produkte sehr, die natürlich auch viel besser sind. Da brauchst du jetzt auch, ehrlich gesagt, kein Bio. Die sind halt auch dann meistens auch einfach schon Bio von Haus aus. Ich glaube, das verbindet sie alle und auch so ein bisschen diese einfache Küche, die eben also doch sehr gut sein kann. Und da wird jetzt nicht viel Schnicki-Schnacki eigentlich gemacht. Ich meine, klar, inzwischen ist es auch anders, aber jetzt mal so von den Basics her. Und aber es gibt natürlich für jedes Land schon so ein paar so spezielle Rezepte, die sehr typisch sind oder die halt geografisch bedingt eben mehr vorkommen. Aber manche Rezepte sind eben auch länderübergreifend, die sind dann tauchen natürlich in verschiedenen Ländern auf. Und das war auch tatsächlich was mich immer so ein bisschen an den herkömmlichen skandinavischen Kochbüchern genervt hat. Es steht immer Skandinavien drauf und dann blätterst du durch und dann stellst du fest, ach nee, ist ja eigentlich doch eher nur eher schwedisch-dänisch oder so. Dass man auch, und deswegen habe ich dann auch die Rezepte geschaut, so, ja, wo kommen sie vor? Und dann habe ich auch den entsprechenden Begriff in der Landessprache eben darunter gesetzt, damit man das so ein bisschen einordnen kann, wo das halt besonders oft gegessen wird. Ja, das war so ein bisschen meine Intention dann, genau.
Das finde ich ganz, ganz spannend, was du sagst, weil es fällt mir auf, wenn es gibt ja einige so auch so Spitzenrestaurants, diese zwei Sterne oder wie auch immer Sterne Restaurants, Dänemark in Schweden. Und da ist sehr, sehr typisch oder sehr auffällig, dass hier extrem mit regionalen Zutaten gekocht wird und vor allem auch mit dem, was so der Wald oder das Meer so hergibt. Also da tauchen dann plötzlich Moose oder Algen, die spielen dann plötzlich eine große Rolle. Also es, sagst du, vielleicht ist nicht die Moose, aber ist das Prinzip schon auch in der normalen, in Anführungszeichen, Küche ähnlich wie auch in dieser Spitzenküche?
Ja, würde ich sagen, natürlich nicht so im Übertriebenen, wie du sagst, mit den Moosen, aber klar, also Beeren oder Pilze spielen eine ganz große Rolle, gerade so ich weiß jetzt nicht genau, in Dänemark vielleicht nicht ganz so, aber also gerade in Schweden oder Norwegen und Finnland ist das, also da geht auch jeder sammeln. Also da siehst du auch Männer, die tragen Teil hier an beiden Armen Eimerchen Beeren aus dem Wald. Das gehört einfach zur Kultur dazu und ja, und das wird nach wie vor echt genutzt.
Das habe ich ja vorhin schon gesagt, du hast es nicht nach Ländern untergliedert, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, sondern eher so nach der Art des Essens. Und da quasi ist auch das Buch so eine Reise, würde ich mal sagen, ein bisschen auch durch den Tag. Es fängt mit dem Frühstück ja an, dann kommen Suppen, Salate, vielleicht eher die Vorspeise, dann hast du Fleisch, Fisch, Gemüse, dann habe ich das Gebäck, das darf auf gar keinen Fall fehlen, wenn es um Skandinavien geht. Du hast bis auch auf Getränke eingegangen, das finde ich auch sehr interessant. War diese Aufteilung für dich dann von Anfang an eigentlich eher so folgerichtig oder hast du da lange gegrübelt und
ja,
sortiert, bis da mal so die Struktur stand?
Also ich hatte auch kurz überlegt, ob ich es eben unterteile, so nach Wald, Meer, Backstube, irgendwie so. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber so, glaube ich, mein Gott, man hätte auch noch so viele andere Sachen machen können. Also gerade so dieses Gebäck und Dessert, das ist jetzt also im Verhältnis natürlich, was es da alles gibt, relativ klein gehalten. Da könnte man eigentlich noch mal ein Buch füllen. ansonsten, ja, dachte ich eigentlich schon, dass es so ganz, ganz sinnvoll ist.
Aber das ist auch schon auch spannend. Du sagst es gerade, es gibt ja Backbücher, die sich nur mit schwedischer Backkunst beispielsweise beschäftigen. Da ist es ja wahrscheinlich auch gar nicht so leicht gewesen zu sagen, okay, das nehme ich mit rein und das schmeiße ich alles raus.
Ja, nee, das ist schon schwer. Und dann will man natürlich schon ein bisschen auch die verschiedenen Länder, also die Spezialitäten der verschiedenen Länder abdecken. Und ja, das war dann schon schwierig. Dann ja, habe ich ein bisschen geschaut auch, was gibt es vielleicht in anderen Büchern noch nicht so, dass man das noch ein bisschen interessanter macht. Ja. Aber wie gesagt, die Auswahl war am schwierigsten, ehrlich gesagt, sich da auf quasi 70 Rezepte festzulegen.
Was ich wirklich finde, was du sehr gut da dann hingekriegt hast, was sehr gut gelungen ist, ist die Vielseitigkeit. Also nicht nur, was die Nationalitäten angeht, sondern eben, dass da durchaus kompliziertere Dinge dabei sind, aber dann auch ganz, ganz super einfache, die man in 0,nix hinbekommt. Beispielsweise braucht natürlich jeder Schweden-Fan ein Kalles Kaviar-Brot beispielsweise oder auch Kochkaffee. Hast du bei Getränken mit dabei, diesen Kaffee, den man wirklich einfach nur mit in der Kanne mit heißem Wasser vermischt und dann setzt sich das, der ist ja so in der skandinavischen Outdoor-Community wirklich sehr, sehr beliebt und oft vertreten und ich liebe ihn auch. Ja, ich habe auch schon ein bisschen was ausprobiert, zum Beispiel die Spinatpfannkuchen, die wohl in Finnland sehr beliebt sind, sehr, sehr, sehr lecker. Also wirklich, das ist so ein Rezept. Ist auch nicht schwer. Das war wirklich sehr schnell zu machen und war unfassbar lecker. Hast du unter all den Rezepten so einen ganz persönlichen Favoriten? Irgendwas, wo du sagst, das ist einfach etwas, was ich immer wieder, wenn es auf den Tisch kommt, liebe?
Oh, lass mich mal überlegen. Also Pfannkuchen in aller Art, also auch diese Ofenpfannkuchen, die werden bei mir tatsächlich sehr oft gemacht, weil also süß, herzhaft, ja, also die kommen wirklich einfach, weil sie so einfach sind und man kann sie so gut variieren, dann noch mit, was weiß ich, mit Gemüse dazu oder was weiß ich. Und ansonsten, was sind denn, ja, was ich auch sehr liebe, sind Fiskekaker, ehrlich gesagt, diese norwegischen Fischpflanzerln, wie man vielleicht in Bayern sagen würde. Das sind so, ja, also ich mag relativ gerne Fisch, vielleicht kommt das auch gut raus. Es ist, aber gibt es halt auch wahnsinnig viele gute Rezepte im Norden.
Ja, und Fisch gehört eigentlich dazu zum Norden, das ist klar.
Ja, ja.
Gab es auch so irgendeine Überraschung, dass du da, als du recherchiert hast, ausprobiert hast, dass du bist auf irgendwas gestoßen, dass du davor vielleicht noch nicht gekannt hast und wo du jetzt plötzlich festgestellt hast, wow, wie cool oder wie spannend.
Muss ich mal überlegen. Naja, es sind dann schon so manche Sachen, also ich habe ja auch Freunde und Bekannte im Norden und dann zum Beispiel bei dem norwegischen Fischauflauf, wo dann meine Freundin sagte, ja nee, und dann musst du, also es kommt ja sowieso Nudeln, gegarter Fisch und wie so eine Bechamelsoße da rein Und dann, ja, und dazu isst man noch Kartoffeln. Ich so, aha, Nudeln und Kartoffeln, na gut. Und dann, und am besten ist es, wenn du jetzt noch gebräunte Butter da drüber tust. Ich dachte, ah, okay. Aber tatsächlich ist die Kombi einfach unschlagbar. Ist halt was für kalte Winternächte, würde ich sagen. Aber ja, das sind dann so Sachen, auf die kommt man halt einfach dann manchmal nicht. Man würde vielleicht keinen Nudelauflauf mit Kartoffeln bei uns servieren.
Ist das auch mal was Typisches für Skandinavien, dass es so eine Mischung gibt zwischen sehr, sehr reichhaltigen Gerichten, wo man so gesagt hat, boah, da ist man schon beim Zuhören, wird man schon satt. Und dann aber eher doch auch so leichte Dinge, die es ja auch sehr häufig gibt. Ist das was Typisches?
Ich glaube, ja doch, weil ich glaube, im Winter manchmal braucht man einfach solche doch gehaltvollen Essen, weil wenn du dann irgendwie bei minus 20 Grad draußen rumspazierst, das macht auch mit dem Körper was. Also das ist jetzt, klar merkt man das vielleicht zuerst nicht, aber ich glaube schon, dass man es auch einfach manchmal braucht. Und ich glaube, aus dieser Zeit kommen diese Gerichte noch und das sind dann vielleicht einfach auch so Kindergerichte, die gerne serviert werden, also so Wohlfühlküche. Und dann, gerade im Sommer ernährst du dich wahrscheinlich einfach leichter, weil du dann Fisch hast, Gemüse hast, Salate. Ja, ich glaube, deswegen kommt diese Mischung durch diese doch eher extremen jahreszeitlichen Unterschiede.
Werfen wir vielleicht mal so einen Blick auf die, dann doch in die schwedische Küche. Da gibt es ja so ein paar sehr typische Dinge, Kanelbulla, natürlich Köttbulla, natürlich, die dürfen nicht fehlen. Aber du hast auch Gerichte aufgenommen wie Janssons Frestelse, Janssons Versuchung, gebeizter Lachs. Gut, der ist, glaube ich, prinzipiell in Skandinavien überall vertreten, aber natürlich auch in Schweden sehr besonders. Westerbottenpai, glaube ich, wirklich was sehr Typisches. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Erbsensuppe, auch das. Die Erdsoppa, die ist, ich weiß nicht, ob Finnland vielleicht auch gut vertreten, aber in Schweden sehr, sehr beliebt. Und das finde ich auch schön, du hast immer so zu den Gerichten auch so eine, nicht viel, aber so einen kleinen Text noch geschrieben, was das Gericht vielleicht für dich ausmacht oder was da besonders ist oder wie es entstanden ist. Beispielsweise ja auch beim Westerbottenost, der Käse, der für den Westerbottenpai dann wieder grundlegend ist. Und das ist auch eine schöne Geschichte. Kannst du die vielleicht erzählen? Hast du die gerade noch oder kannst du dich dran erinnern?
Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Dame heißt, aber es war wohl so, dass wie heißt das denn? Käse? Heißen die Sennerin? Nein. Also die Frau, die den Käse herstellen sollte, vergessen hat, den muss man ja irgendwie in einer gewissen Phase ständig rühren und dann hatte sie ein kleines Stelldichein und hat darunter den Käse vergessen und dann ist er wohl zu sehr gestockt oder wie auch immer auf jeden und dann hatten sie ihn rausgenommen und einfach zur Seite gepackt und gesagt, okay, der ist jetzt nichts mehr. Und irgendjemand hat den wohl dann doch probiert und oh wunderbar, schmeckte er und daraus wurde dann irgendwie ein neues Rezept, so ungefähr.
Ja, das finde ich immer so schön, wenn es auch so kleine Geschichten irgendwie gibt zu einzelnen Gerichten, wie eben hier zum Westerbottenpai. Jetzt aber die Frage, es gibt ja so einige Dinge, wie zum Beispiel Westerbottenost, der ist sehr regional, innerhalb von Schweden kann man ihn natürlich auch außerhalb von Westerbotten kaufen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich ist, dann wird es schwierig, wirklich einen Westerbottenkäse zu bekommen. Kann man solche Dinge einfach ersetzen durch andere Dinge oder wird es da bei manchen Dingen auch schwierig?
Teilweise kann man es natürlich ersetzen. Also ich habe es hier auch also in Deutschland tatsächlich schon mit Parmesan gemacht. Ich glaube, ich habe das auch dazu geschrieben teilweise, wie man es ersetzen kann. Ansonsten kann man es natürlich versuchen, also tatsächlich der Westerbottenost ist, glaube ich, tatsächlich bei IKEA oft zu kaufen. Ansonsten über Onlinehandel oder man muss halt tatsächlich in dem Urlaub mitnehmen. Aber ja, nee, teilweise kann man die Sachen ersetzen. Also bin da jetzt auch nicht so, ich glaube, da muss man sich nicht so sklavisch dran halten. Ist ja oft auch Improvisation gefragt und manchmal, ja, findet man auch raus, ach, der Käse schmeckt ja auch total gut dazu. Also ja.
Und wie machst du das? Du hast ja auch ein kleines Häuschen in Nordfinnland, in dem du regelmäßig bist. Packst du dann immer das Auto voll mit den regionalen Dingen, dass du da hier in Deutschland gut versorgt bist?
Nee, es gibt schon ein paar Klassiker, die nehme ich immer mit. Also zum Beispiel den finnischen Senf, da gibt es einen Senf, der ist so ein bisschen süßlich auch, oder also es gibt's ja auch in Schweden, die sind einfach teilweise so ein bisschen süßlicher. Das brauche ich zum Beispiel immer für meine Salatsauce, sonst bin ich total unglücklich. solche Sachen nehme ich dann schon mal mit, oder auch Gewürze wie grob gemahlenen Kardamom, weil den kriegt man auch hier nicht. Oder jetzt für die Weihnachtsküche Pomeranzenschale gibt es auch gemahlen. Findet man hier, also habe ich noch nicht gefunden tatsächlich. Beim Kardamom kann man sich immer noch behelfen, indem man einfach Kapseln kauft und den, also die Samen dann mörsert. Insofern, ja doch, es kommen immer mal wieder doch Sachen mit.
Ja, es gibt so einige, wir haben gerade über Janssons Fresslese auch schon ganz kurz gesprochen und ich habe sie kurz erwähnt, Janssons Versuchung. Das ist so ein Gericht, die kommen ja im schwedischen Alltag gar nicht so häufig vor. Also jetzt meine schwedischen Freunde, die machen jetzt nicht so irgendwie so einen ganz normalen Werktag jetzt irgendwie mal Janssons Fresslese, aber sie sind eigentlich immer Pflichtbestandteil auf den ganzen Boots, also auf den Buffets. Ob das jetzt Jülboot, Postboot, Midsommarboot ist, das ist völlig egal, an welchem Festtag, aber wenn es so ein Buffet gibt, da müssen die Dinge auf jeden Fall dabei sein. Dieses Buffet, also reichlich bedeckt und dann normalerweise ist es auch so, dass jeder, in Schweden zumindest, jeder was dazu beisteuert. Ist das was typisch Schwedisches oder gibt es Vergleichbares dann auch in anderen skandinavischen Ländern? Gibt es da auch diese Buffet-Tradition?
Ja, doch, diese Buffet-Tradition, die gibt es eigentlich, ich würde mal sagen, also in Finnland auf jeden Fall. Das ist also auch gerade zu Weihnachten. Es gibt auch, also oft eher so im Süden oder dann an der Westküste zu Schweden, also ganz viele Restaurants, die eben Buffets anbieten, ähnlich wie in Schweden. Und in Norwegen, ich weiß nur, dass zum Beispiel auf den Schiffen natürlich sowieso auch diese Buffet-Tradition gibt. Auf dem Land weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also, und in Dänemark ist es mir in der Form jetzt noch nicht so untergekommen. Aber so prinzipiell ist das, glaube ich, schon ganz gefragt.
Kannst du, wenn man es im privaten Bereich auch dann isst und gerade dieses Boot isst, da ist ja Essen auch so ein sozialer Akt. Essen verbindet ja auch irgendwie. Was bedeutet für dich eigentlich ganz grundsätzlich Essen?
Ja, doch, ich glaube, das hat irgendwie also eine Verbindung zur Natur und mit Leuten, ja, man kocht natürlich gerne für Leute einfach und Treffpunkt Küche ist ja eigentlich in jedem Haus, selbst hin bis zu den Partys, die besten Partys finden in der Küche statt. Ja, es ist, glaube ich, einfach so eine gewisse Grad an Geselligkeit und die Wertschätzung von Produkten auch.
Machen da die Skandinavier etwas anders als wir in Deutschland? Also wenn du gerade sagst Wertschätzung von Produkten, siehst du da einen Unterschied? Also ich merke es immer so, wenn man auch nach Frankreich schaut. In Frankreich zum Beispiel sind ja da geben die Leute viel mehr Geld aus für Lebensmittel, gehen viel öfter auf den Markt. Das heißt, da glaube ich viel mehr Tradition. Ja. Siehst du da auch zu Skandinavien Unterschiede oder geht man dort anders mit Lebensmitteln um?
Ich glaube schon, dass man anders mit Lebensmitteln umgeht. Einfach, wenn du sie, glaube ich, selber pflückst oder schießt auch. Also ich meine, Jagen ist jetzt ja auch ein Thema in Skandinavien. Ich glaube, wenn du das selber erlebt hast, dann hast du eine ganz andere Beziehung zu dem Essen. Die Franzosen geben wahrscheinlich einfach mehr Geld aus, weil sie es halt nicht selber jetzt erschießen oder sammeln. Sonst würden sie es vielleicht auch machen. Ja, insofern, also in Deutschland ist es halt so ein bisschen irgendwie zurückgegangen, aber kommt ja auch wieder. Also man hat ja durchaus irgendwie jetzt mit dem Fermentieren und so weiter, also auf Instagram wird ja fermentiert, was das Zeug hält. Also insofern, kommt das vielleicht auch wieder.
Wie machst du das selber? Gehst du zum Beispiel auch selber jagen oder fischen oder hast du einen eigenen Garten, also wo du selber auch deine Lebensmittel holst?
In München tatsächlich weder noch, noch nicht mal mein Balkon, der gibt gerade mal Kräuter her, aber dafür gehe ich halt dann auf den Wochenmarkt. Also das ist halt dann für mich hier in Deutschland die Alternative, dass so eben die Produkte, weil das ja meistens auch Selbstanbauer sind etc., dann nehme ich das wahr und in Finnland konzentriere ich mich hauptsächlich auf die Beeren-Saison. Da gehen dann auch viele Marmeladengläser etc. mit nach Hause. Jagen tue ich nicht und mit dem Fischen habe ich es auch noch nicht so. Aber das ist einfach auch ein bisschen der Zeit dann oft geschuldet. Ja, ansonsten, wenn ich, glaube ich, länger oben wäre, würde ich es vielleicht machen.
Ja, ich bin da, glaube ich, immer nur unfassbar verstochen worden. Das ist so meine Erfahrung mit dem Fischen. Deswegen lasse ich das einfach bleiben, weil ich da bisher tatsächlich sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht habe.
Das kann schön gemein sein.
Ja, genau. Das ist vielleicht auch meine mangelnde schlechte Vorbereitung gewesen. Das kann natürlich auch sein.
Ja. Vielleicht verlegst du dich demnächst aufs Eisfischen, dann hast du das Problem nicht.
Das stimmt natürlich. Das ist auch etwas sehr, sehr Typisches. Ja. Vielleicht, du hast gerade auch die Bärensaison angesprochen. Wir waren jetzt beim Eisfischen. Gibt es so eine bestimmte Saison, auf die du dich in Skandinavien dann immer besonders freust? Also irgendwie Midsommar oder Weihnachten, wo du sagst, da ist es kulinarisch dann vielleicht nochmal ganz besonders schön, besonders lecker?
Ja, ich glaube, da hat jede Saison so ein bisschen, also Midsommar, klar, das ist irgendwie einfach, weil, obwohl es meistens dann doch nicht die Sonne scheint, aber man hat so diese Illusion immer von diesem perfekten Sommertag und den schönen Heringssachen und den frischen Erdbeeren, die sauteuer sind, etc. Das ist schon immer schön. Ansonsten ist so ein bisschen kochtechnisch schon der Herbst meine Lieblingssaison. Also gerade, wenn man dann die Sachen einwecken kann und soll und trocknen und so. Also einfach dieses schon mal so ein bisschen die Vorratskammer füllen. Das mag ich ganz gerne. Und natürlich Weihnachten ist also kochtechnisch natürlich ein Highlight.
Okay, was kommt da bei dir traditionell auf den Tisch an Weihnachten oder hast du kein traditionelles Essen?
Ach, das ist immer so ein bisschen so ein Misch. Also wenn ich in Finnland bin, aus deutschen und finnischen Rezepten, und in Finnland ist es eben auch so, dass du Weihnachten eben viele Dinge hast, wie Aufläufe, dann diesen Weihnachtsschinken, den es ja auch in Schweden gibt. Und da ist halt auch Tradition, dass du einmal viele Sachen hast und davon isst du eigentlich dann die restlichen Feiertage. Und was ich eigentlich ganz schön finde, viele eingemachte Heringe, und dann arbeitest du halt darauf hin. Du kannst auch viel vorbereiten tatsächlich bei diesen Sachen. Und und dann wandert das alles immer so ein bisschen in den Vorraum, wo es kühl ist, und dann bedienst du dich dann einfach je nach Lust und Laune. Und an deutschen Sachen, naja, manchmal kommt dann doch noch eine Weihnachtsgans auf den Tisch, falls verfügbar, was jetzt auch nicht immer ist. Aber ich kann auch ohne Weihnachtsgans leben, also Manchmal nehme ich auch noch bayerischen Klosteig mit, aber hauptsächlich für die Finnen, weil die, weil der Besuch die halt liebt, so deutsche Klöße, ja.
Das ist ja ganz interessant, dass auch andersrum das Interesse ja auch so da ist. So wie wir uns sehr für die skandinavische Küche interessieren. Meine schwedischen Freunde, denen muss ich zum Beispiel über Maultaschen mitbringen. Das ist auch so etwas, das lieben sie, und das ist etwas, was es in Schweden so auch nicht gibt. Genau, gut. Ja, wunderbar. Da können wir uns schon auf Weihnachten freuen, auf jeden Fall auf die Vorweihnachtszeit, auf das Kochen und Backen. Wie gesagt, bei mir sind jetzt die Lüssekatter auf jeden Fall dran. Die werden jetzt sehr schnell gebacken. Vielen, vielen, vielen Dank, Michaela, für deinen Besuch hier bei Elchkuss. Hat mich sehr gefreut, mich über dein Buch, aber natürlich auch über das Essen an sich in Skandinavien zu unterhalten. Vielen Dank. Taksimöcke.
Ja, ich danke dir auch. War sehr schön.
Und dann, das ist ja mittlerweile schon so ein bisschen Tradition oder fast schon in den letzten Folgen auf jeden Fall, wir steuern auf die 200. Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden, zu. Und in dieser 200. Folge, da wird einiges verlost. Gab es schon die letzten Wochen immer wieder einzelne Bücher, Dinge, die eben verlost worden sind. Und auch jetzt kannst du dieses Buch von Michaela Fuchs, eine kulinarische Reise durch Skandinavien, gewinnen. Aber es ist nicht nur das Buch, sondern Michaela, du legst noch eine Kleinigkeit drauf. Was denn?
Ja, für die perfekten Zimtschnecken lege ich noch ein Tütchen grob gemahlenen Kardamom dazu, weil das einfach den Unterschied macht für den originalen Geschmack.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wenn du dieses Buch gewinnen willst, dann schreibe eine Nachricht, eine Mail an elchkuss@elchkuss.de und schon bist du im Lostopf. Die 200. Folge ist aber erst am 5. Januar, das heißt, das ist erst nach Weihnachten. Wenn du sagst, ich will aber schon an Weihnachten andere damit beschenken, dann findest du das Buch natürlich überall, immer Buchhandel deines Vertrauens und natürlich auch bei den großen Internetriesen, wo auch immer du da gerne einkaufst. Ja, also vielen Dank. Dann wünsche ich dir da draußen und dir, Michaela, einen guten Start in den Advent und in, ja.
Ich dir auch, ja.
Vor allem auch diese Zeit mit all den damit verbundenen Leckereien und eine gute Zeit hatte so brav. Yes. Elchkuss, der Podcast für Schweden.